Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil der Online-Bibelschule. Wir befinden uns im zweiten Timotheusbrief und ich freue mich wieder sehr darauf, jetzt gemeinsam in die Bibel zu schauen, zu gucken, was Gott zu uns zu sagen hat und darauf zu vertrauen, dass Gottes Wort zu uns spricht, denn sein Wort ist Wahrheit. Wir sind letztes Mal über die Einleitungsfragen hin zu den ersten zwei Versen des zweiten Timotheusbriefes aus dem ersten Kapitel gekommen und wir haben angefangen zu schauen, wie der Paulus denn seinen Schüler, seinen Jünger, wenn man das so sagen möchte, ermutigt. Auf welche Art und Weise macht er es? Wie kommt er hier voran? Und da geht es heute weiter, im dritten Vers. Ich möchte zu Beginn die Verse im Zusammenhang lesen und ich fange nochmal bei Vers 1 an und lese bis Vers 7. Das sind auch die Verse, die wir uns heute gemeinsam anschauen. Also, 2. Timotheus 1, 1 bis 7. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, gemäß der Verheißung des Lebens in Christus Jesus. An Timotheus, mein geliebtes Kind, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir, von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich von den Vorfahren her mit reinem Gewissen diene, wenn ich unablässig an dich gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht. Und ich bin voll Verlangen, dich zu sehen, da ich mich an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freude erfüllt werde. Dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Louise und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. Soweit der Text aus dem Brief. Paulus ermutigt also seinen Jünger. Ich finde es schön, dass Paulus hier in den ersten Versen oder im zweiten Vers gleich den Blick auf die Gnade, auf die Barmherzigkeit und auf den Frieden gerichtet hat. Diese Bausteine, diese Grundstücke des christlichen Glaubens, die hat der Timotheus inne und er weiß es auch. Und Paulus nimmt nun Timotheus und richtet seinen Blick wieder hoch, wieder hin zu Jesus, dahin, wo unser Blick hingehört. Timotheus hat Zugang zu Gott dadurch, weil Gott gnädig ist. Er darf Christ sein und das ist das Fundament. Und dieser Tatsache dürfen auch wir uns immer wieder gewiss sein. Die dürfen wir uns in Erinnerung rufen und daran dürfen wir glauben. Francis Bodham, der hat ein wunderbares Lied meines Erachtens nach gedichtet. Ich möchte den ersten Vers daraus vorlesen. Er schreibt auf Deutsch: Welch Glück ist's, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ich tauche mich tief hinein in diese Flut. Von Sünd und Unreinigkeit bin ich hier frei und jauchze voll seliger Freud, Jesus ist treu. Und im Refrain singt er, preist seiner Liebe Macht, die uns erlöst. Schön zu sehen, dass Paulus hier den Blick auf Jesus und auf Gott, den Anfänger und Vollender des Glaubens, richtet. Und er macht dann weiter in Vers 3, indem er sagt, ich danke Gott, dem ich von den Vorfahren her mit reinem Gewissen diene, wenn ich unablässig an dich gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht. Die Verse 3 und 4, die beinhalten recht viele Verschachtelungen und wir müssen mal diese Verse ein bisschen auseinanderklamüsern. Wir müssen mal so ein bisschen gucken, wie Paulus hier denn redet und was er denn meint. Und er beginnt hier, indem er sagt, ich bin Gott dankbar. Ich danke Gott. Nun, wofür dankt er denn Gott? Und das sehen wir ein bisschen später, dass er sagt, wenn ich an dich gedenke in meinen Gebeten. Paulus ist Gott also dankbar, wenn er im Gebet an Timotheus denkt. Wir müssen uns hier zunächst mal genauer anschauen, wie Paulus betet. Wir haben ja noch im Hinterkopf, dass Paulus im Gefängnis ist und dass er dort eigentlich nicht viel tun kann. Er ist wahrscheinlich gefesselt, es kommt kein Licht hinein. Und dann macht er das einzig Sinnvolle, beten. Das Einzige, was ihm irgendwie noch übrig bleibt, ist Gebet. Und diese Briefe diktieren, dass er sie weitergibt. Es ist schon sehr ermutigend für mich zu sehen, wie Paulus denn mit Zeit umgeht. Wie er jetzt auch diese Situation nutzt, um seinen Schüler da voranzubringen. Er ist im Gefängnis, er wartet auf seinen Tod, aber dennoch resigniert er nicht, keineswegs. Paulus macht weiter, denn er will seinen Auftrag, seinen Lauf, der auch im 2. Timotheusbrief angesprochen wird, mit Freuden und mit Bravour beenden. Er will über die Ziellinie kommen, bis Gott ihn heimholt, will er laufen. Das ist sein Auftrag. Er nutzt dafür jede Gelegenheit aus. Ich habe mich mal gefragt, was ich denn mit überschüssiger Zeit habe. Was mache ich, wenn ich jetzt ein Zeitfenster habe? Zum Beispiel an der Bushaltestelle beim Warten oder an Bahnhöfen bei Verspätung der Züge, beim Arzt im Wartezimmer, an Orten, an denen ich eigentlich nicht sein möchte. Wie fülle ich denn eigentlich meine Zeit? Wie überbrücke ich sie? Starre ich auf mein Smartphone und suche mir irgendwelche News, die ich jetzt lesen könnte, oder chatte ich mit Leuten? Völlig immun für mein Umfeld, völlig taub für Gottes Reden. Interessiert mich mein Nächster überhaupt? Interessiert es mich, was in meiner Nachbarschaft passiert? Was vielleicht die Leute für Probleme haben? Wenn Jesus am Brunnen auf sein Smartphone geschaut hätte, dann hätten wir diese Geschichte in Johannes 4 von der Samariterin wohl nicht in der Bibel. Aber Jesus kümmerte sich um sein Umfeld. Und da habe ich mich gefragt, was mache ich mit gewonnener Zeit? Paulus nimmt also diese Gelegenheit und macht das Beste, was er tun kann. Er betet. Und mit dieser Zusage des Gebets ermutigt er nun den Timotheus. Er beschreibt sein Gebet danach dann auch etwas genauer. Und im Griechischen fängt die Beschreibung seines Gebets mit dem einfachen Wort an, adialeptos, was so viel wie bedeutet wie unaufhörlich und beständig. Es bezieht sich auf etwas, das nicht unterbrochen wird. Paulus ist also ständig im Gebet. Immerwährend. Unaufhörlich ringt er für ihn. Wir lesen, das ist in Vers 3, dass Paulus wirklich auch Tag und Nacht gebraucht. Diese Begrifflichkeit, damit will Paulus nochmal einfach deutlich machen, wie sehr Timotheus ihm am Herzen liegt, indem er einfach alle Zeit unaufhörlich für ihn betet. Tag und Nacht, zumal, wie schon vorhin gesagt, Paulus Tag und Nacht nicht voneinander unterscheiden konnte. Kein Tageslicht erreichte seine Todeszelle. Das Einzige, was Licht spendete, waren vielleicht Fackeln. Und nach der Uhrzeit, wen sollte er fragen? Der Zuspruch des Gebets wird hier also als Trost und Ermutigung verwendet. Wie schön ist es zu hören, wenn jemand sagt, ich bete für dich. Ich kenne deine Not, in der du bist, und ich möchte für dich beten. Ich weiß, was du gerade durchmachst, und ich denke daran. Ich glaube, dass wir es uns gegenseitig schuldig sind, füreinander zu beten, voneinander Bescheid zu wissen, füreinander da zu sein im Gebet und es auch zu sagen, ich bete für dich. Natürlich ist dann auch zu tun. Der Vers aus dem 1. Thessalonicher Brief, 5, Vers 17, dürfen wir mal aufschlagen. 1. Thessalonicher 5, Vers 17, der ist meines Erachtens nach in der Elberfelder Übersetzung am besten übersetzt. Denn im Griechischen stehen hier in diesem Vers nur zwei Worte, adialeptos prosorcheste, und das heißt im Grunde genommen, betet alle Zeit. Oder im Griechischen, unablässig betet. In meiner Übersetzung sind es immerhin drei Worte, betet ohne Unterlass. 1. Thessalonicher 5, 17. Hör nicht auf damit. Lass es nicht abreißen, dieses Gebet. Nimm dir Zeit dafür. Spurgeon prägte den Satz, indem er sagte: Wenn ihr wünscht, euren Mitmenschen Gutes zu tun, so müsst ihr auf euren Knien beginnen. Paulus tat dies und er sagte es seinem Jünger. Er ermutigte ihn dadurch. Er sagt: Ich bete für dich. Ich trete vor Gott für dich ein, mein Freund. Der Satz, der in Vers 3 von Paulus vor dieser Beschreibung des Gebets geschoben wurde, beinhaltet auch nochmal eine Ermutigung für Timotheus. Und zwar schreibt er: Ich danke Gott, dem ich von den Vorfahren her mit reinem Gewissen diene und dann, wenn ich unablässig an dich gedenke. Also, Paulus dient Gott mit reinem Gewissen wie die Vorfahren. Wer genau mit Vorfahren gemeint ist, das wissen wir nicht so recht. Ich bin davon überzeugt, dass er nicht seine leiblichen Vorfahren meint, also seinen Vater oder seinen Großvater. Kommt er doch aus einem ungläubigen Elternhaus. Wahrscheinlich meint er die Menschen aus dem Alten Testament. Aber den Fokus möchte ich hier nochmal auf die Beschreibung legen, dass er hier mit reinem Gewissen dient. Paulus meint damit nicht, dass er alles richtig macht. Er meint damit nicht, dass er schuldfrei ist und sündfrei. Wie Pilatus: Ich wasche meine Hände in Unschuld. Auf keinen Fall meint Paulus das. Er beschreibt sich selbst nämlich ganz anders. Im 1. Timotheusbrief 1, Vers 15, da lesen wir, wie er sich selber sieht. Zuerst mal etwas über das Wort: Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Paulus sieht sich also absolut nicht als sündlos, aber trotzdem sagt er: Ich habe ein reines Gewissen vor Gott. Paulus ist ein Sünder wie jeder von uns. Was er aber mit dem reinen Gewissen meint, ist der aktuelle Zustand vor Gott. Paulus sagt, dass keine Schuld zwischen Gott und ihm ist. Warum? Weil Jesus sie vergeben hat. Nichts trennt sie mehr. Warum? Weil Gott diese Sünden auf Jesus geladen hat. Paulus kann hier eben deshalb mit voller Gewissheit und dem Tod vor Augen sagen: Ich diene Gott mit reinem Gewissen. Es steht nichts zwischen Gott und mir. Christus hat bezahlt. 2. Korinther 1, Vers 12. Dieses reine Gewissen ist wirklich etwas, was Paulus sehr wichtig ist. 2. Korinther 1, Vers 12. Lasst mal den Finger hier im Timotheusbrief drin. Weil er sagt nämlich mehrere Male etwas über dieses reine Gewissen. Und zwar sagt der 2. Korinther 1, 12: Denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in göttlicher Gnade gewandelt sind. In der Welt, besonders aber bei euch. Und dann eben auch nochmal im 1. Timotheusbrief 1, 5, wo er dann sagt, 1. Timotheus 1, 5: Das Endziel des Gebots aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Also, ein Christ, jemand, dem die Sünden vergeben sind, hat ein reines Gewissen vor Gott, weil Gott Sünde vergibt, weil Jesus gestorben ist. Deshalb können wir ein reines Gewissen vor Gott haben. Es ist unsere Aufgabe, unsere Schuld immer wieder vor Gott zu bekennen. Buße zu tun, dazu ruft die Bibel auf. Immer wieder. Aber ist unsere Schuldbarriere einmal von Christus bezahlt worden, dann vergibt Gott uns. Dieses Opfer ist nämlich immerwährend. Es verliert nie seine Gültigkeit. Auch wenn ich täglich etwas falsch mache, weiß ich doch, Gott vergibt mir, wenn ich meine Sünden vor ihm bekenne. Wenn es um Errettung geht und um Jesus Christus, der in uns wohnt, wird bei Gott nichts wieder hochgeholt. Es wird nichts neu aufgewärmt. Er kommt nicht irgendwann und sagt: Aber du hast mal. Nein, keineswegs. Schon David wusste diese Wahrheit. In Psalm 103, da schreibt David, ein Psalm, in dem er auch Gottes Vergebung schon ja, in gewisser prophetischer Weise weitergibt. Psalm 103, die Verse 10 bis 14. Da schreibt David Folgendes. Psalm 103, 10 bis 14. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Wunderbare Worte von David, der wusste, was Vergebung bedeutet. Vor einigen Jahren, ich glaube es sind 10, 12 Jahre, da durfte meine Familie und ich, da durften wir einen Urlaub machen in Amerika. Und wir waren in Texas, weil mein Bruder dort studiert hat. Und wir haben Ausflüge gemacht. Und wir fuhren eines Tages zu irgendeinem Nationalpark. Und es war eine Landschaft, wie ich sie bis dato nur aus den Wildwestfilmen kannte. Eine riesige Prärie, eine Straße, die schnurstracks geradeaus geht. Und man sieht nicht das Ende von Ost und West. Tatsächlich habe ich dann den Psalm 103 gelesen, weil wir Zeit hatten und ich saß vorne neben meinem Bruder, der fuhr und ich las es hier und da steht, so fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Und ich schaute dann raus und es waren auch keine Berge da, es war einfach eine riesige Prärie und ich suchte das, den Anfang vom Osten und das Ende vom Westen und ich konnte es nicht finden. Da wurde mir bewusst, Gott entfernt diese Sünde von uns so weit, dass wir da nicht rankommen und auch, dass er sie nicht wieder rausholt. Unvorstellbar, welche Gnade Gott und welche Liebe Gott für uns übrig hat. Er schenkt diese Gnade jedem. Hast du sie schon angenommen, dieses Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha? Weiter ermutigt Paulus den Timotheus mit einer ganz persönlichen Zuneigung. In Vers 4, da haben wir vorhin gelesen, mal wieder zurückgehen zum zweiten, in den zweiten Timotheusbrief, da haben wir vorhin gelesen, und ich bin voll Verlangen, dich zu sehen, da ich mich an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freude erfüllt werde. Nun, diesen Vers haben wir bereits in der Einleitung angeschaut, diesen Vers 4. Und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit spielt Paulus hier bei diesen Tränen auf den Abschied an aus der Apostelgeschichte 20. Dort versammelten sich nämlich die Ältesten von Ephesus und von Asia, also von einem größeren Gebiet. Und sie verabschiedeten Paulus und sie weinten beim Abschied. Sie beteten miteinander, sie umarmten sich, sie küssten sich und sie weinten. Das war wahrscheinlich auch das letzte Mal, dass er den Timotheus gesehen hatte, weil er ihn dort auch verabschiedete mit diesen Worten, dass sie sich wahrscheinlich nicht mehr sehen werden. Oder mit ziemlicher Gewissheit nicht mehr sehen werden. Apostelgeschichte 20, wie vorhin schon gesagt. Dennoch gesteht Paulus dem Timotheus hier seine Sehnsucht nach ihm. Denn ihn zu sehen, das würde Paulus mit einer Freude erfüllen, so schreibt er es. Paulus sagt hier also mit anderen Worten, Timotheus, du bist mir so viel wert, dich zu sehen, würde mich mit Freude erfüllen. Dich zu sehen macht mich froh. Ich erinnere mich sehr gut an meine Bibelschulzeit. Da hatten wir einen Lehrer, der, bevor ich auf die Bibelschule kam, sterbenskrank im Bett lag. Gott gab ihm allerdings Genesung, sodass ich ihn noch als Lehrer erleben durfte. Und eines Tages kam ein Gastlehrer auf diese Schule. Und dieser Gastlehrer ist Amerikaner gewesen. Und wir hatten ihn in einem Unterrichtsfach. Und eines Tages kam er mit Tränen in den Augen in unser Klassenzimmer rein. Und noch völlig so ein bisschen emotional bewegt, sagte er in seinem sehr amerikanischen Slang, Meine Augen sind noch nass vom Weinen, weil ich habe gerade Paul gesehen. Und Paul war eben dieser Lehrer, der im Sterben lag, aber wieder genesen war. Ich habe ihn gerade gesehen. Wir haben uns umarmt, wir haben miteinander geweint. Und ich durfte ihn nochmal in den Armen halten. Wir lagen uns in den Armen und mussten jetzt ganz schnell wieder in unsere Klassen gehen, weil wir beide Unterricht haben. Aber dieses Wiedersehen hat so gut getan. So sehr, dass ich geweint habe. Zuneigung, Liebe und Wertschätzung. Es freut mich herzlich, dich zu sehen. Schön, dass du da bist. Ich wünschte mir manchmal, dass das zu unserer Begrüßungskultur wird. Zuneigung auszusprechen, Zuneigung weiterzugeben. Schön, dass du da bist. Ich habe dich schon lange nicht gesehen. Komm, lass dich umarmen. Ich wünsche mir auch, dass wir das nicht nur zu Gästen sagen, sondern eben auch zu Leuten, die wir wöchentlich sehen, die wir vielleicht sogar mehrfach wöchentlich sehen. Natürlich muss auch das ernst gemeint sein. Es darf nicht geheuchelt sein. Aber Zuneigung kann man weitergeben, indem man zum Beispiel heutzutage Karten schreibt oder einen Lob ausspricht, konstruktive Kritik äußert. Vielleicht machen wir uns das heute mal zur Aufgabe, einem Menschen aus unserer Gemeinde zu schreiben, dass ich mich freuen werde, dich wiederzusehen, wenn diese Corona-Zeit vorbei ist. Dass ich mich freuen werde, dich wieder Klavier spielen zu hören, dich wieder singen zu hören, dich vielleicht wieder predigen zu hören, dich ja wieder neben mir sitzen zu haben, Gemeinschaft zu haben mit dir. Ich werde mich darüber freuen, dich wiederzusehen. Jesus selbst hat ja in seinen Reden in Johannes 13 schon das Indiz schlechthin weitergegeben, woran seine Jünger, also wir, erkannt werden. Woran werden wir erkannt? Ich denke, wir alle wissen es. Johannes 13, die Verse 34 und 35. Da steht Folgendes. Oh, ich bin Lukas. Jetzt. Dachte es mir gerade. Johannes 13. Nochmal. So. 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr was habt, wenn ihr viel geleistet habt, wenn ihr eine große Gruppe seid, wenn ihr prachtvolle Gemeindehäuser habt, wenn ihr den perfekten Gottesdienst feiert oder woran? Wenn ihr Liebe untereinander habt. Ungeheuchelte Bruderliebe. Der erste Petrusbrief, den wir eigentlich in der GBS im Moment durchnehmen, der beinhaltet genau das Gleiche. Indem er sagt, 1. Petrus 1, 22, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist, wozu? Zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Gewissen. Obwohl dem Paulus, wie vorhin schon gesagt, zweifellos klar war, dass er den Timotheus wahrscheinlich nicht mehr sehen wird, würde es ihn mit Freude erfüllen, ihn wiederzusehen. Aus ungeheuchelter Liebe. Es würde mich so freuen, dich zu sehen, Timotheus. Weiter geht es in Vers 5. Dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Als weitere und im ersten Abschnitt letzte Motivation wird Paulus bestätigen. Er bestätigt den Glauben seines Schülers. Dabei bezeichnete er diesen Glauben als ungeheuchelt. Nun, ungeheuchelt ist ganz einfach das Gegenteil von Heuchelei oder von geheuchelt. Timotheus' Glaube war also echt, ohne Betrug und ohne Vortäuschung. An anderer Stelle gebraucht Paulus dieses Wort ebenfalls für die Liebe untereinander. In 2. Korinther 6, 6. 2. Korinther 6, 6. Da schreibt er Folgendes über die Liebe, dass sie ungeheuchelt sein soll. In Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe. Dasselbe Wort. Paulus macht hier wieder etwas sehr Wichtiges. Wie schon gesagt, bestätigt er den Glauben des Timotheus mit dem, was er weiß und mit dem, was er gesehen hat. Paulus kennt nämlich den Timotheus. Er war mit ihm unterwegs. Sie haben ja viel miteinander erlebt. Dazu nennt er auch die Oma und die Mama, die auch schon an Gott glaubten. Da Paulus die Namen Lois und Eunike gebraucht, gehen wir davon aus, dass er sie sogar persönlich kannte. Er war ja dort in der Heimatstadt des Timotheus und nahm ihn dann von dort mit. Und er hat auch schon bei ihnen diesen echten Glauben gesehen, bei diesen beiden Frauen, Oma und Mama. Die waren auch schon dabei oder sind dabei. Jeder, der ein gläubiges Elternhaus hat, der weiß, was das für ein Segen sein kann. Schon von klein auf mit dieser Liebe Gottes, mit dieser Gnade Gottes konfrontiert zu werden, diese Geschichten schon von klein auf gehört zu haben und sie kennengelernt zu haben, ist eine riesige Gnade. Natürlich wird Gott auch in Menschen, die dieses Vorrecht nicht hatten, siehe Paulus selbst, von ihm wissen wir, dass er eben kein gläubiges Elternhaus hat. Aber weiter hinten im Brief, da sagt er nochmal zu Timotheus in 3, 14 und 15, also 2. Timotheus 3, 14, 15, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Also von Kindesbeinen an hast du das Ganze gehört. Du weißt es. Und du hast auch diesen Glauben an Gott. Ein Pastor, den ich sehr schätze, der war einmal dabei, als ein Mann für eine Leitungsposition eines neuen christlichen Werkes eingesetzt werden sollte. Und sie schauten sich in einem Gremium miteinander die Kandidaten an. Und dieser Pastor plädierte immer und immer wieder dafür, dass der Kandidat eine väterliche Beziehung zu einem gottesfürchtigen Vorbild hat. So seine Worte. Der Kandidat braucht eine väterliche Beziehung zu einem gottesfürchtigen Mann. Timotheus hatte auch diese väterliche Beziehung zu Paulus. Es war ein ungeheuchelter Glaube. Timotheus selbst hatte nämlich auch einen ungläubigen Vater, der Grieche war, lesen wir auch in der Apostelgeschichte. Nur seine Mutter und wie auch gesagt, seine Großmutter waren Christen. Und Timotheus hatte diese gottesfürchtige Beziehung gelernt. Vor Heuchlern warnt die Bibel massig. Und auch vehement. Angefangen im Alten Testament, eben auch über Jesus in den Evangelien. Natürlich auch die Briefe des Neuen Testaments warnen davor. Und Jesus spricht in Matthäus 7 harte Worte über Menschen, und er nennt sie hier ebenfalls Wölfe, die reinkommen wollen, um die Herde zu zerstreuen. Matthäus 7, ab Vers 15. Nicht vergessen, den Finger immer in Timotheus lassen. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Bis 20. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Das Erkennen von solchen Früchten das bedarf meines Erachtens nach sehr viel Weisheit. Es braucht die Gabe der Unterscheidung der Geister und es braucht vor allem viel Gebet und Liebe. Paulus hat in Timotheus diese Früchte gesehen, die ein gläubiger Mensch hervorbringt. Du kannst nicht diese Früchte an deinem Baum kleben, sondern das sind Früchte des Heiligen Geistes. Ich bin davon überzeugt, sagt Paulus. Ich bin überzeugt auch in dir. Paulus ermutigt also den Timotheus in den ersten 5 Versen dahingehend, dass er ihm als komplette Person in fast allen Facetten Zuneigung gibt. Er spricht ihm Mut zu und Bestätigung, er gibt ihm diese Dinge weiter und dabei gründet sich Paulus nicht auf die Menschlichkeit des Timotheus. Er sagt nicht, du bist ein toller Hecht. Er sagt nicht, du kannst es so gut, sondern er nimmt seine Füße und stellt sie hin auf das Fundament Jesu Christi und richtet seinen Blick auch auf Jesus Christus aus. Ich denke, dass auch wir uns auf diese Weise oder auf ähnliche Weise gegenseitig ermutigen sollten und sagen sollten, hey, ich finde es toll, du bist für mich ein Vorbild im Glauben. Danke, dass ich dich mit dir reden darf. Danke, dass ich Zeit mit dir verbringen darf. Ich finde deine Predigten toll. Die ermutigen mich, weiterzumachen im Glauben. Es ist gerade schwer zu Hause. Lasst uns da weiterhin lasst uns gegenseitig ermutigen und unseren Blick auch wieder auf Jesus richten, auch wenn jemand mal entmutigt ist, ihm einen Vers zusprechen und zu sagen, hey, hier Hebräer, ich habe voll mit Versen, wo es um Gott geht, wo der Blick auf Jesus geht. Lasst uns einander ermutigen. Natürlich ist es auch ein Kampf und jeder von uns muss diesen Kampf kämpfen, wenn mal die Gefühle, die wir so gerne besingen, mal weg sind. Wenn die Dinge, woran wir uns vielleicht manchmal festhalten, irgendwie von uns genommen werden, dann gilt es, an der Entscheidung festzuhalten, die ich für Jesus getroffen habe, auch ohne Gefühle und Hoch. Aber genau aus diesem Zweck hat Gott uns eben in die Gemeinschaft auch gestellt, dafür, dass wir Liebe untereinander walten lassen sollten. Lasst uns anfangen damit in unseren Gemeinden. Und so geht es weiter, noch die letzten 2 Verse in 6 und 7. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht oder anders übersetzt der Besonnenheit. Weil Paulus sich eben sicher ist, dass Timotheus ein Kind Gottes ist, weil er die Früchte gesehen hat, nimmt er jetzt eben und sagt, deshalb, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, diese Gnadengabe Gottes wieder anzufassen. Timotheus, weil du an Gott glaubst, mach doch wieder weiter. Hab keine Angst. Geh voran, mach weiter. Wie schon angesprochen, gibt es im Leben von Christen auch mal Phasen, in denen es bergab geht, in denen, ja, wie schon gesagt, unsere Emotionen vielleicht weg sind oder wir vielleicht auch Gott in Frage stellen in unserem Leben. Solche Zeiten gibt es. Und ich rede nicht davon, von den punktuellen Sünden, die wir täglich tun. Ich rede auch nicht davon, die täglichen Versuchungen, die wir haben, sondern ich rede vielleicht auch von bewusstem Verneinen des Willen Gottes in unserem Leben. Wenn wir zum Beispiel bewusst unsere Gaben nicht für ihn einsetzen, wenn alles in unserem Leben wichtiger scheint, außer die Beziehung zu Gott und das, was Gott mir geschenkt hat, ihm zurückzugeben. Wenn wir den Mund halten, obwohl wir von ihm weitererzählen könnten. Wenn uns alles andere wichtiger ist als die Zeit mit Gott. Wenn wir in einem Trott geraten sind, den uns der Wohlstand und die Gemütlichkeit des Lebens einsäuseln. Ach, das passt schon, wie es läuft. Ich bin wohlhabend, ich bin vermögen, mir fehlt nichts, alles gut. Gott, ja, ist auch da, aber läuft so. Das Ergebnis davon ist nämlich immer Desinteresse an Gott. Und das gefällt dem Teufel gut. Er gibt uns ein bisschen was zu essen, Hauptsache, wir beschäftigen uns nicht mit Gott. Das möchte der Teufel. Ich glaube, manchmal haben wir ganz einfach und schlicht vergessen, dass wir auf dieser Erde sind, um Gott zu verherrlichen. Dass wir auf dieser Erde sind, nicht um uns irgendetwas aufzubauen, um dass es uns irgendwie gut geht, sondern wir sind auf dieser Erde und Prio Nummer eins ist die Verherrlichung Gottes. Wenn diese Zeiten in unserem Leben waren, kommen oder vielleicht auch sind, im Moment, dann ruft uns die Bibel dazu auf, fache die Gnadengabe Gottes wieder an. Paulus befürchtet hier in diesem Moment, dass Timotheus, ängstlich wie er ist, seine Gaben über den Haufen wirft und das, was Gott ihm geschenkt hat, wegschmeißt, verwirft und daran nicht mehr denkt. Gott hat ihn allerdings ausgestattet. Gnadengabe, das kommt von diesem Wort Charis, also Charisma, kennen wir auch. Und es ist in diesem Fall eine besondere Art Gnade, denn diese Gnade bekommt man als unverdientes Geschenk. Wir haben zwei Kataloge in der Bibel, die voll sind mit Gaben. Einmal haben wir Römer 12 und 1. Korinther 12. Da beschreibt Paulus, ja, womit Gott seine Gemeinde ausrüstet, um an sein Ziel zu kommen. Dabei gibt er jedem Gläubigen, und das lesen wir auch, jeder Gläubige hat eine Gabe, die Gott in seiner Souveränität, in seiner Allmacht, in seiner Allwissenheit den Gläubigen zugesteht, um an sein Ziel zu kommen. Die Vorlieben und der Wille des Menschen, des Christen, der spielt dabei eine sehr untergeordnete und wenn nicht, dann sogar gar keine Rolle, weil Gott in seiner Souveränität alles geplant hat. Und er hat auch dich und mich mit Gaben ausgestattet, und zwar genau mit den Gaben, die er braucht oder die er haben möchte, um seine Gemeinde zu bauen, um sein Reich zu bauen. Das bedeutet also, wenn ich meine Gaben nicht einsetze, dann fehle ich in dem Mauerwerk Gottes. Dann fehle ich, dann fehlt das, was Gott in mich hineingelegt hat, um zu wirken, dort wo ich bin. Ich habe mir vor wenigen Wochen einen Smoker gekauft. Ich denke, ihr wisst, was ein Smoker ist. Damit kann man über indirekte Hitze Fleisch garen. Fisch, Schwein, Rind, alles Mögliche kann man da garen. Und ich habe das erste Mal ausprobiert vor kurzem, indem ich Pulled Pork machen wollte. Und es braucht mehrere Stunden, mindestens 12, besser sind 14, 16 oder sogar 18 Stunden, muss dieses Fleisch in einer gewissen Temperatur, in meinem Fall 100 Grad, garen, um wirklich durch zu sein und um lecker zu schmecken. Also begab ich mich dann eben auf den Weg des Ausprobierens und ich machte Feuer bzw. Kohle und es war auch heiß. Ich habe es abends angemacht und bin dann schlafen gegangen und dachte, das wird schon halten, hatte mir einen Wecker gestellt und nachts, wie es denn so ist, rufte mich meine kleine Tochter und ich stand auf und ging zu ihr und dachte, jetzt bin ich wach, jetzt gehe ich auch kurz gucken, was denn mein Smoker macht. Und ich ging raus auf die Terrasse und der Smoker war fast kalt. Er war auf 50 Grad oder so runtergekühlt und ich dachte, Schrott, was soll ich denn jetzt machen? Das ganze Fleisch da drin, das kann ja jetzt gar nicht garen. Also habe ich so eine kleine Türe dort unten bei der Kohle aufgemacht und habe mit dem Stock die Asche so ein bisschen runtergeklopft und siehe da, unter dieser Asche war glühende Kohle. Sie war da, sie hat sich nur versteckt. Runtergeklopft, ein bisschen angefacht, zugemacht und ich konnte sehen, wie die Temperatur wieder hochging. Ich habe dann natürlich neue Kohle gemacht, weil ich ja jetzt ein bisschen schlafen wollte und nicht wieder in 2 Stunden raus musste. Und die dann reingeworfen, neue glühende Kohle und so konnte mein Fleisch durchwerden. Und es war ganz okay. Vielleicht essen wir ja mal miteinander mein Pulled Pork. Aber genau so hat es mich daran erinnert, als Paulus hier schreibt, fache diese Gnadengabe wieder an, wieder von Neuem. Paulus erinnert ihn und ermutigt ihn. Du hast Gnadengabe von mir auferlegt. Also durch meine Hände ist der Geist in dich gekommen und so weiter und du hast sie. Fache sie wieder an. Der Apostel Petrus gebraucht dasselbe Wort in seinem Brief, da gehen wir nochmal hin, in den ersten Petrusbrief. indem er schreibt in Kapitel 4, die Verse 10 und 11, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so redet er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird. Durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Oft werden wir in der Bibel dazu aufgerufen, diese Gnadengabe, die Gott uns gegeben hat, ihm zur Verfügung zu stellen. Es ist keine Seltenheit, weil Gott möchte ja durch uns wirken. Er will es tun. Wisst ihr, für die Errettung durch Gnade, durch Glauben, dafür können wir nichts. Das ist allein Jesu Werk. Aber für den Grad der Hingabe, dafür kann ich was. Da verlangt Gott von mir Gehorsam und Hingabe und volle Kraft voraus. Den Geist dämpft nicht. 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Das ist genau das Gegenteil. Wahrscheinlich haben die Thessalonicher hier auch ein Problem gehabt. Und Paulus sagt zu ihnen, den Geist dämpft nicht, streut nicht Asche über diese glühende Kohle, sondern klopft sie ab. Lasst sie glühen, lasst sie heiß sein. Das ist ein Aufruf dahin, das, was mich stört vor Gott oder das, was mich stört mit Gott zu leben, von ihm wegnehmen zu lassen. Und dieser Prozess geht ein Leben lang. Deshalb mach dich heute auf den Weg, diesen Prozess anzugehen. Frag dich, wo sind Dinge in deinem Leben, die dich hindern, Gott ganz nah zu sein, die dich hindern, Gottes Reden zu hören? Wo ist Asche auf deinem Leben, dass diese Glut nicht mehr rauskommt? Wo sind diese Dinge? Gott möchte dir helfen dabei. Du musst es nicht alleine tun. Bitte Gott, dir es aufzuzeigen. Bitte Gott und sag ihm, zeige mir, wo ist in meinem Leben Asche auf der Glut. Ich möchte sie wieder anfachen. Ich will für dich da sein. Und Gott wird Hand anlegen. Das verspreche ich dir. Bei Timotheus war es Angst, Selbstzweifel, Unwissenheit. Doch Gott ist größer als das. Denn, und dann kommt Vers 7, der letzte Vers für heute, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen der Kraft und der Liebe und der Zucht. Was für wundervolle Worte. Wir haben nicht einen Geist der Angst, der Verzagtheit oder der Zaghaftigkeit bekommen. Vielleicht kennen einige von euch die Geschichte schon. Es war der Aufstand, der Boxeraufstand, so nannte man ihn, 1800, also im 19. Jahrhundert, der ging bis genau 1900, eine Gruppe von extrem nationalistischen Chinesen trieben ihr Unwesen in China und sie gingen gegen Vertreter ausländischer Regierungen vor, gegen Missionare und auch gegen chinesische Christen. Als sie eines Tages eine Missionsstation umzingelten, wo eine Schule dabei war, legten sie vor den Ausgang dieser Einrichtung ein Kreuz in den Schlamm. Und sie sagten zu den Schülern, jeder, der auf dieses Kreuz drauf tritt, ist raus, ist frei, kann ich gehen. Sie holten also die Schüler nach und nach rauf und 7 Schüler taten dies auch. 7 Schüler treteten auf das Kreuz und gewannen ihre leibliche Freiheit. Als die 8., ein junges Mädchen, dran war, kniete sie sich vor dieses Kreuz hin. Sie betete um Kraft, stand auf und ging vorsichtig um dieses Kreuz herum. Sie fand sofort ihren Tod, indem sie erschossen wurde. Allerdings wurden durch dieses Zeugnis des Mädchens die anderen 92 Schüler ermutigt, dasselbe zu tun. Und 92 Schüler und mit dem Mädchen insgesamt 93 Schüler wurden an jenem Tag erschossen. Gott schenkt mit Gewissheit keinen Geist der Furcht. mit großer Gewissheit. Angst und Bange kommen nie von Gott. Dieses Wort hier für Furcht ist mit Feigheit und Scheu verbunden. Diese Angst hat auch nichts mit der Gottesfurcht zu tun, denn die Gottesfurcht, das ist ein anderes Wort in der Bibel, im Griechischen. Hier wird eine Feigheit verwendet und das kommt niemals von Gott. Ausdrücklich. Das beinhaltet der Geist nicht. Ein guter Freund sagte mir vor kurzem zur Ermutigung, wenn es um das Thema Bekennen geht, folgende Worte in Matthäus 10. Dann hat er zitiert diesen Vers, wo er sagt, in Vers 28, Matthäus 10, 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Er sagte es mir, weil er selber ein großes Vorbild im Bekennen ist für mich. Und er sagte, du brauchst keine Angst davor zu haben, was dir der Mensch antun könnte. Hab vielmehr diese Gottesfurcht, weil Gott kann, also diese Menschen können dir vielleicht körperlich was antun, aber Körper und Seele, das kann nur Gott. Da kann nur Gott helfen und Verderbnis schenken. Von daher fürchte lieber Gott statt den Menschen. Und aus seinem Mund hatten diese Worte Kraft, weil er auch angegangen wurde für seinen Glauben. Die Ehrfurcht Gott gegenüber ist viel mehr als die Angst dem Menschen gegenüber. Gott schenkt uns also Kraft, Liebe und Besonnenheit. Gott gibt uns also seine Kraft, damit wir unseren Dienst für ihn besser ausführen können. Es ist nicht die Rede von einer ungezügelten oder wilden Form von Kraft, auch nicht die Muskelkraft, sondern es ist die Kraft, es ist eine effektive und eine produktive Kraft, die Gott uns darreicht. Weiter gibt uns Gott den Geist der Liebe. Jemand schrieb, die Liebe, die Gott uns gab, heißt Agape. Es ist eine willentliche und selbstlose Liebe, die sich nichts sehnlicher wünscht und alles daran setzt, das Wohl des Geliebten zu erreichen. 1. Johannes 4, Vers 18 sagt dazu, ergänzend, die Liebe treibt die Furcht sogar aus. Das geht sogar Hand in Hand. Die Liebe treibt die Furcht aus. Und zu guter Letzt wird hier die Besonnenheit oder eben diese Selbstbeherrschung genannt. Das Wort beschreibt einen beherrschten und disziplinierten Geist, der in der Lage ist, die richtigen Prioritäten zu setzen. Zucht, so wird es manchmal übersetzt, in meiner Übersetzung zum Beispiel. Gottgewollte Entscheidungen zu treffen, gottgewollt zu leben, dazu ist dieser Geist gut, dazu ist dieser Geist da. Die Besonnenheit im Geist ist für Paulus im 1. Timotheusbrief und auch im Titusbrief unter anderem unabdingbar für die Ausübung eines Ältestenamtes. Wenn alle diese Elemente im Leben eines Christen vorhanden sind, keine Angst im Sinne von Feigheit, sondern mehr Liebe, Kraft, Liebe und eben diese Besonnenheit, dann kann daraus etwas Gutes entstehen, etwas, das Gott gebraucht, um sich zu verherrlichen, worum es letzten Endes geht. Und so möchte ich uns zum Schluss noch Worte aus dem Epheserbrief vorlesen, aus dem Epheser 3, die Verse 14 bis 21. Anschließend möchte ich noch beten. Epheser 3, 14 bis 21. Wo drin steht, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen. Ich bete noch. Vater im Himmel, und so bin ich dir von ganzem Herzen dafür dankbar, dass du uns so vieles in deinem Wort schenkst, so viel Richtungweisung, so viel, ja, auch Liebe, die du uns gibst, weil du uns den Geist der Furcht nicht gegeben hast, sondern eben einen Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit, Herr. Aber auch dieser Umgang, den wir sehen von Paulus mit Timotheus, der ermutigt mich, Herr, neu zu überdenken, wie ich zum Beispiel mit meiner Zeit umgehe, wen ich ermutigen könnte. Aber eben auch dieses reine Gewissen, das ich haben darf vor dir, weil du Sünde vergibst. Danke dafür, mein Jesus, dass du gestorben bist, um Sünder zu retten, dass du auf diese Welt gekommen bist, um diesen Auftrag zu erfüllen. Wie herrlich ist es, dein Kind zu sein. Welch Glück ist es, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Danke dafür, mein Vater. Amen. Zum Schluss noch ganz kurz nochmal der Hinweis darauf, dass wir gerne miteinander diskutieren können im Sinne oder in der Form, dass wir Fragen stellen. Ihr dürft mir sehr gerne Fragen stellen per E-Mail oder mich anrufen oder sonst irgendwie, und ich werde dann versuchen, diese Fragen in dem nächsten Video zu beantworten, wenn es denn natürlich den zeitlichen Rahmen nicht sprengt. Aber ich bin sehr offen und gespannt auf das, was ihr vielleicht auch zu ergänzen habt oder sonst irgendwas. Lasst uns da miteinander arbeiten. Gottes Segen euch und hoffentlich bis zum nächsten Mal.